Meine lieben Hörer, ich lese Ihnen heute aus einer Arbeit vor, der ich den Titel gegeben habe, Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit. Die Menschheit ist im Begriff, auf vielfache und fantasievolle Weise Selbstmord zu begehen, zunächst ihre Kultur und dann sich selbst zu vernichten. Davon ist hier die Rede. Nun als Einleitung möchte ich Ihnen einiges vorlesen, was ich über allgemeine Struktureigenschaften, also Baueigenschaften lebender Systeme und die Funktionsstörungen, die diese Systeme betreffen, geschrieben habe, vom Standpunkt des Ethologen. Ethologie kann als derjenige Wissenszweig definiert werden, der entstand, indem man die in allen anderen biologischen Disziplinen seit Charles Darwin selbstverständlichen und notwendigen Fragestellungen, auch Methoden, in der Erforschung des tierischen und menschlichen Verhaltens anwandte. Dass dies erst so merkwürdig spät geschah, hat seine Gründe in der Geschichte der Verhaltensforschung, die wir in einer späteren Sendung, wenn wir über Indoktrinierung sprechen, noch berühren werden. Die Ethologie behandelt also das tierische wie das menschliche Verhalten als die Funktion eines Systems, das seine Existenz wie seine besondere Form einem historischen Werdegang verdankt, der sich in der Stammesgeschichte, in der Entwicklung des Individuums und bei Menschen auch in der Kulturgeschichte abgespielt hat. Es ist eine echte Ursachenfrage, eine kausale Frage, warum ein bestimmtes System so und nicht anders beschaffen sei, und diese Frage kann ihre legitime Antwort nur in der natürlichen Erklärung dieses Werdeganges finden. Unter den Ursachen alles organischen Werdens spielt, neben den Vorgängen der Mutation und der Neukombination von Genen, die natürliche Zuchtwahl, die sogenannte Selektion, eine wichtige Rolle. Sie bewirkt nämlich das, was wir Anpassung nennen. Einen Vorgang, der einem Erkenntnisvorgang gleichkommt, einem kognitiven Prozess gleichkommt, durch den sich der Organismus Information einverleibt, die in der Umwelt vorhanden ist und für sein Überleben von großer Bedeutung ist. Mit anderen Worten, durch den der Organismus Wissen über seine Umwelt erwirbt. Das Vorhandensein von Strukturen und Funktionen, die durch Anpassung entstanden sind, ist für Lebewesen charakteristisch. In der anorganischen Welt gibt es ja nichts dergleichen. Es zwingt damit dem Forscher eine Frage auf, die der Physiker und der Chemiker nicht kennen. Das ist die Frage, wozu? Wenn der Biologe so fragt, sucht er nicht etwa nach einer tiefen teleologischen Sinndeutung, sondern bescheidener nach der arterhaltenden Leistung eines Merkmales. Wenn wir also fragen, wozu die Katze spitze, krumme Krallen habe und Antworten zum Mäusefangen, so ist dies nur eine Kurzfassung der Frage, welche arterhaltende Leistung der Katze eben diese Form von Krallen angezüchtet habe. Wenn man ein langes Forscherleben damit verbracht hat, diese Frage wieder und immer wieder und in Bezug auf die merkwürdigsten Strukturen und Verhaltensweisen zu stellen, und wenn man wieder und wieder eine überzeugende Antwort auf sie bekommen hat, dann neigt man allmählich zu der Meinung, dass komplexe und generell unwahrscheinliche Bildungen von Körperbau und von Verhalten überhaupt nie anders als durch Selektion und Anpassung zustande kommen. An dieser Meinung könnte man nun irre werden, wenn man eben diese biologische Frage wozu an bestimmte regelmäßig zu beobachtende Verhaltensweisen von zivilisierten Menschen heranträgt. Wozu dient der Menschheit zum Beispiel ihre maßlose Vermehrung? Wozu dient ihre sich bis zum Wahnsinn steigende Hass des Wettbewerbes? Die zunehmende, immer schrecklicher werdende Bewaffnung? Die fortschreitende Verweichlichung des verstädterten Menschen und so weiter und so fort. Bei näherer Betrachtung aber zeigt sich, dass so gut wie alle diese Fehlleistungen Störungen von ganz bestimmten, ursprünglich sehr wohl einen Artenhaltungswert entwickelnden Verhaltensmechanismen sind. Mit anderen Worten, sie sind als pathologisch, als krankhaft aufzufassen. Die Analyse des organischen Systems, das dem sozialen Verhalten des Menschen zugrunde liegt, ist die schwierigste und ehrgeizigste Aufgabe, die sich ein Naturwissenschaftler überhaupt stellen kann. Denn dieses System ist bei weitem das komplexeste auf Erden. Man könnte nun meinen, dass dieses ohnehin so schwierige Unterfangen dadurch vollends zur Unmöglichkeit werde, dass das Verhalten des Menschen in vielfacher und unvoraussagbarer Weise durch pathologische Erscheinungen überlagert und verändert wird. Glücklicherweise ist dem nun nicht so. Weit davon entfernt, ein unüberwindliches Hindernis für die Analyse eines organischen Systems zu sein, ist seine pathologische Störung sehr oft der Schlüssel zu seinem Verständnis. Aus der Geschichte der Physiologie kennen wir viele Fälle, in denen der Forscher auf die Existenz eines wichtigen organischen Systems überhaupt erst dadurch aufmerksam gemacht wurde, dass eine pathologische Störung eine Krankheit hervorrief. Als der Schweizer Arzt E.T. Kocher zum Beispiel den Versuch machte, die sogenannte Pasetow'sche Krankheit durch Entfernung der Schilddrüse zu heilen, erzeugte er zunächst Tetanie, Krämpfe, weil er die Nebenschilddrüsen, die den Kalkstoffwechsel regulieren, mitgenommen hatte. Als Kocher diesen Fehler korrigiert hatte, erzeugte er durch die immer noch zu radikale Maßnahme der Schilddrüsenextirpation einen anderen Symptomenkomplex, den er Cachexia thyreopriva nannte und der gewisse Ähnlichkeiten mit einer in Alpentälern mit jodarmen Quellen häufigen Form der Idiotie aufwies, mit dem sogenannten Myxödem. Aus diesen und ähnlichen Befunden ergab sich, dass die Drüsen mit innerer Sekretion ein System bilden, in dem buchstäblich alles mit allem in ursächlicher Wechselwirkung steht. Jede der vielen ins Blut entleerten Ausscheidungen der endokrinen Drüsen übt eine ganz bestimmte Wirkung auf den Gesamtorganismus aus, die Stoffwechsel, Wachstumsvorgänge, Verhalten und anderes betreffen kann. Sie werden deshalb Hormone genannt. Das kommt vom griechischen Wort hormao, ich treibe an. Die Wirkungen zweier Hormone können einander genau entgegengesetzt sein. Sie sind antagonistisch, genau wie etwa die Wirkungen zweier Muskeln es sein können, deren Zusammenspiel die erwünschte Stellung eines Gelenkes bewirkt und aufrechterhält. Solange dieses Gleichgewicht aufrechterhalten bleibt, merkt man gar nichts davon, dass das System der endokrinen Drüsen aus Teilfunktionen aufgebaut ist. Wenn aber die Harmonie der Wirkungen und Gegenwirkungen auch nur um ein weniges gestört ist, so weicht der Gesamtzustand des Organismus von dem erwünschten Sollwert ab. Das heißt, er wird krank. Ein zu viel an Schilddrüsenhormon erzeugt die Pasetow'sche Krankheit, ein zu wenig das Myxödem. Das System der endokrinen Drüsen und die Geschichte seiner Erforschung liefert uns wertvolle Hinweise, wie wir bei unserem Versuch, das Gesamtsystem der menschlichen Antriebe zu verstehen, am besten vorgehen sollten. Selbstverständlich ist dieses System um sehr viel komplexer gebaut. Muss es ja schon deshalb sein, weil es das der endokrinen Drüsen als Untersystem mit in sich schließt. Der Mensch besitzt ganz offensichtlich eine ungeheuer große Zahl unabhängiger Quellen des Antriebes, von denen sich sehr viele auf phylogenetisch, das heißt stammesgeschichtlich entstandene Verhaltensprogramme zurückführen lassen auf das, was man gemeinhin Instinkte nennt. Es ist irreführend, den Menschen als Instinktreduktionswesen, also als instinktloses Wesen, darzustellen, wie leider ich das selbst früher getan habe. Es ist zwar richtig, dass lange in sich geschlossene Ketten angeborener Verhaltensweisen im Laufe einer stammesgeschichtlichen Höherentwicklung von Lernfähigkeit und von Einsicht sich in dem Sinne auflösen können, dass die obligate, starre Koppelung zwischen ihren Teilen verloren geht, sodass diese Stücke dem handelnden Subjekt unabhängig einzeln zur Verfügung stehen. Wie dies vor allem Paul Leihausen an katzenartigen Raubtieren so wunderschön gezeigt hat. Gleichzeitig damit aber wird jedes dieser verfügbar gemachten Stücke, wie ebenfalls Leihausen zeigte, zu einem autonomen Antrieb, zu einem selbstständigen Impuls des Verhaltens, indem es nämlich ein eigenes, nach seiner Ausführung strebendes Bedürfnis im Organismus erzeugt, das, was wir in der Ethologie als Appetenzverhalten bezeichnen. Zweifellos fehlen dem Menschen lange Ketten obligatorisch aneinander gekoppelter Instinktbewegungen, wie wir sie bei Insekten und allen anderen Tieren kennen. Aber soweit man aus den Ergebnissen, die an hochentwickelten Säugetieren gewonnen wurden, Schlüsse auf den Menschen ziehen darf, kann man vermuten, dass er nicht über weniger, sondern über mehr instinktive Anträge verfügt als irgendein höheres Säugetier. Auf alle Fälle müssen wir bei dem Versuch der Systemanalyse mit dieser Möglichkeit rechnen. Besonders wichtig ist dies nun bei der Beurteilung von offensichtlich pathologisch gestörtem Verhalten. Der allzu früh verstorbene Psychiater Ronald Hargreaves schrieb mir in einem seiner letzten Briefe, er habe es sich zur methodischen Gewohnheit gemacht, bei jedem Versuch, eine geistige Störung zu verstehen, zwei Fragen gleichzeitig zu stellen. Erstens die, welches wohl die normale, arterhaltende Leistung des im vorliegenden Falle gestörten Systems sei. Zweitens die, welcher Art die Störung sei. Insbesondere, ob diese Störung durch Überfunktion oder durch Unterfunktion eines Teilsystems verursacht werde. Die Teilsysteme einer komplexen organischen Ganzheit stehen in so inniger Wechselwirkung miteinander, dass es oft sehr schwer ist, ihre Funktion gegeneinander abzugrenzen. Von diesen Funktionen ist ja keine in ihrer normalen Form ohne sämtliche anderen überhaupt denkbar. Ja, nicht einmal die Strukturen von Teilsystemen sind immer klar definierbar. In diesem Sinne nun ist es zu verstehen, wenn Paul Weiss in seiner geistvollen Schrift Determinism Stratified von untergeordneten Systemen sagt, ein System ist alles, was einheitlich genug ist, um einen Namen zu verdienen. Der menschlichen Antriebe, die einheitlich genug sind, dass sich in der Umgangssprache Namen für sie finden, gibt es sehr viele. Worte wie Hass, Liebe, Freundschaft, Zorn, Treue, Anhänglichkeit, Misstrauen, Vertrauen und so weiter und so fort bezeichnen sämtlich Zustände, die den Bereitschaften zu ganz bestimmten Verhaltensweisen entsprechen, nicht anders als dies die von der wissenschaftlichen Verhaltensforschung geprägten Ausdrücke ebenfalls tun, wie zum Beispiel Aggressivität, Rangordnungsstreben, Territorialverhalten und so weiter und so fort. Sowie auch alle mit Stimmung zusammengesetzten Termini wie Brutstimmung, Ballstimmung, Flugstimmung und so weiter. Wir dürfen der Feinfühligkeit, die unsere natürlich gewordene Sprache für tiefe psychologische Zusammenhänge nun einmal hat, ein ähnliches Vertrauen entgegenbringen wie der Intuition wissenschaftlicher Tierbeobachtungen. Und zunächst nur als Arbeitshypothese annehmen, dass jeder dieser natürlichen Bezeichnungen für menschliche Seelenzustände und Handlungsbereitschaften ein reales Antriebssystem entspricht, wobei es vorläufig ganz unwesentlich ist, zu welchen Anteilen der betreffende Antrieb seine Kraft aus stammesgeschichtlichen oder aus kulturellen Quellen schöpft. Wir dürfen annehmen, dass jeder dieser Antriebe ein Glied eines wohlgeordneten, harmonisch arbeitenden Systems sei und vor allem, dass er als solcher Teil unentbehrlich sei. Das ist wichtig. Die Frage, ob Hass, Liebe, Treue, Misstrauen und so fort gut oder schlecht sei, ist ohne jedes Verständnis für die Systemfunktion dieses Ganzen gestellt und an sich genauso dumm, als früge einer, ob die Schilddrüse gut oder schlecht sei. Die landläufige Vorstellung, dass man derartige Leistungen in gute und schlechte einteilen könne, dass etwa Liebe, Treue, Vertrauen gut, Hass, Untreue, Misstrauen an sich böse sei, stammt nur daher, dass in unserer Gesellschaft im Allgemeinen an den ersten Mangel und an den zweiten leider Überschuss herrscht. Zu große Liebe verdirbt unzählige hoffnungsvolle Kinder. Zum verabsolutierten Selbstwert erhobene Treue ist uns als Nibelungentreue in ihren infernalischen Auswirkungen noch allzu bekannt.